Es heißt in 12, Vers 1 bis 2, nun war am Himmel etwas Außergewöhnliches und Bedeutungsvolles zu sehen. Eine Frau, die mit der Sonne bekleidet war. Unter ihren Füßen war der Mond. Und auf dem Kopf trug sie eine Krone aus 12 Sternen. Die Frau war schwanger und die Geburt ihres Kindes stand unmittelbar bevor. Die Wehen hatten bereits eingesetzt. Sie schrie und krümmte sich vor Schmerzen. Johannes sieht ein Bild, er sagt hier sogar ausdrücklich, er sieht ein Zeichen, so heißt das im Originaltext, hier übersetzt mit etwas Außergewöhnliches und Bedeutungsvolles. Er sieht ein Zeichen, ein Bild, und wir haben jetzt in diesen beiden Tagen gelernt, ich glaube, es kam euch irgendwann zu den Ohren heraus, der Schlüssel für die Bilder in der Offenbarung liegt im, wow, sehr gut, im Alten Testament, ja. Und hier ist es sogar relativ einfach, eine Parallele zu finden und auch nur eine einzige, die es gibt, zu Sonne, Mond und 12 Sternen. Wir sind leider ein bisschen viel, um das in der Quizart zu machen, aber ich denke, die meisten werden sagen, ich hätte es gewusst, Sonne, Mond, 12 Sterne, der Traum von Josef, Sohn von Jakob, als er träumt, dass sich seine Eltern und seine Brüder vor ihm verbeugen. Da träumt er von Sonne, Mond für seine Eltern und 11 Sterne für seine Brüder. Er ist der 12. Bruder, deswegen Sonne, Mond, 12 Sterne ist hier ein Bild für Israel. Ja, damit hatte Israel begonnen, mit den 12 Brüdern, den Söhnen Jakobs. Jakob selber nannte sich oder wurde von Gott Israel genannt. Also Israel hier als Bild, eine Frau, die schwanger ist und vor Schmerzen schreit, die ein Kind bekommen soll und vor Schmerzen schreit. Offensichtlich geht es hier um das Israel, das verzweifelt auf die Geburt seines Königs wartet. Eines Herrschers, der endlich Frieden schafft, die Besatzungsmächte, Rom in dem Fall, vertreibt und hilft, dass das Land Leben und in Gerechtigkeit existieren kann. Manche deuten das auch als Maria. Wenn es schon um den Messias geht, dann könnte doch die Frau gleich Maria sein. Das ist aus zwei Gründen nur halb richtig. Der erste ist, Johannes sagt, er sieht ein Zeichen, ein Symbol und nicht eine konkrete Frau. Der zweite ist die nächste Szene. Da heißt es nämlich, tja, ich sage euch, was da steht, aber ich, da, jetzt ist es da, danke. Noch etwas anderes war am Himmel zu sehen, etwas ebenso Bedeutungsvolles oder ebenso ein Zeichen. Ein riesiger feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf jedem seiner 7 Köpfe eine Krone trug. Mit seinem Schwanz fegte er ein Drittel der Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde. Der Drache stellte sich vor die Frau hin, um das Kind, das sie bekommen würde, sofort nach der Geburt zu verschlingen. Und jetzt sehen wir auch, warum das nicht wörtlich Maria sein kann. Denn das würde heißen, für euer nächstes Weihnachten, Ochse und Esel wieder in die Kiste und einen schönen feuerroten Drachen dahinstellen. Ihr würdet viele Kinder begeistern, aber es würden sich auch manche wundern über eure Krippe. Über eure Krippe, ja? Es ist auch ein Zeichen. Israel erwartet seinen Messias, aber er ist kaum geboren, als der Teufel, so wird der Drache später in Offenbarung 12 beschrieben, der Drache ist der Teufel, als der Teufel schon versucht, ihn umzubringen. Und Bibelkenner werden sich sofort erinnern, klar, Jesus ist kaum geboren, als König Herodes versucht, ihn umzubringen, indem er in Bethlehem alle Kleinkinder töten lässt. Hier also in dem Bild von dem Drachen. Dann kommt das Kind. Kaum war das Kind zur Welt gekommen, wurde es zu Gott hinaufgenommen und vor seinen Thron gebracht. Das Kind war ein männlicher Nachkomme, jener Sohn, von dem es in der Schrift heißt, dass er mit eisernem Zepter über alle Völker regieren wird. Hier beim Kind wird jetzt nicht gesagt, dass es ein Zeichen ist, es ist ein Kind. Und es wird gleich wieder aus dem Alten Testament zitiert, Psalm 2, Vers 9, der Herrscher wird mit eisernem Zepter über die Völker regieren. Ursprünglich mal ein Psalm für die Thronbesteigung von dem König Salomo, hier aber messianisch verstanden, auf den Messias, auf den Israel wartet, der mit eisernem Zepter alle Völker beherrschen wird. Jesus Christus, offensichtlich. Das ist die, denke ich, kürzeste Jesus-Geschichte, die ich jemals gehört habe. Jesus wird geboren und in den Himmel entrückt. Alles andere dazwischen fehlt. Warum? Nun, weil das hier nur der Auftakt ist. Die eigentliche Geschichte, die jetzt hier in Offenbarung 12 ist, interessiert, ist die, die im Himmel passiert. Jesus ist im Himmel. Was bedeutet das? Und das ist eine spannende Frage ja auch für uns. Jesus ist nicht sichtbar. Wir beten ihn an, aber er ist unsichtbar. Wir wissen, dass er lebt, aber er lebt hier nicht in einem Körper hier bei uns. Er lebt in der Gegenwart Gottes, zur Rechten des Thrones Gottes, sagt die Bibel. Was aber bedeutet das für uns? Hat das irgendeine Bedeutung oder ist das nur, Jesus ist ganz weit weg? Genau diese Frage wird hier in Offenbarung 12 behandelt. Und das Erste, was passiert, als Jesus in den Himmel kommt, das ist, im Himmel bricht ein Krieg aus. Der Engelfürst Michael und seine Engel griffen den Drachen an. Für alle, die jetzt gerade irgendwie ein Herr der Ringe-Epos vor Augen haben, mit großen Schlachten, wir sind in einer Bilderwelt. Der Drache ist ein Bild. Ja. Es geht nachher um die Frage, was soll das bedeuten, und nicht um die Frage, ob die mit Kung-Fu oder Schwertern oder sonstigen Waffen gekämpft haben. Der Engelfürst Michael und seine Engel griffen den Drachen an. Dieser setzte sich mit seinen Engeln zur Wehr, aber er unterlag. Und von da an war für ihn und seine Engel kein Platz mehr im Himmel. Der große Drache, jene Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird und die ganze Menschheit verführt, wurde auf die Erde geworfen und zusammen mit dem Drachen wurden auch seine Engel hinuntergeworfen. Wenn Jesus im Himmel ist, kann der Teufel dort nicht mehr sein, kann der Satan dort nicht mehr sein. Jesus fährt in den Himmel auf, der Drache fliegt raus. Aber was macht denn der Teufel im Himmel? Die meisten Menschen in unserer Gesellschaft würden sagen, also wenn schon Teufel, dann ist er doch irgendwo unten und nicht oben. Auch hier hilft uns natürlich wieder das Alte Testament. Und ich denke, auch hier werden viele sofort präsent haben, Teufel im Himmel, Hiob. Ja. Der Satan im Himmel und Gott spricht mit einer Art himmlischen Hofrat, auch eher ein Bild, zu dem auch der Satan gehört, und erzählt von einem Menschen, der Gott mit aller Kraft und Leidenschaft lieb hat. Und das ist Hiob im Alten Testament. Gott ist begeistert, dass ihn jemand so vorbehaltlos verehrt und in die Mitte des Lebens stellt. Und dann kommt der Satan und sagt etwas sehr, sehr Gemeines. Das ist seine Art. Er sagt zu Gott in Hiob, hey Gott, sind wir doch mal ehrlich, Hiob würde nichts für dich empfinden, wenn du ihn nicht täglich mit Reichtum überschütten würdest. Ja? Du hast ihn so dermaßen verwöhnt, er wäre ja bescheuert, wenn er dich nicht anbeten würde. Aber nimm ihm mal alles weg, was er hat, und dann hat er nichts mehr für dich übrig. Das ist echt hässlich, sowas zu sagen. Also wenn ich euch erzählen würde, ich habe einen super Freund, der steht zu mir in jeder Situation und du würdest sagen, Uli, sei doch mal ehrlich, du überweist ihm jeden Monat 500 Euro, damit er dein Freund ist. Nicht nett. Und Gott findet es auch nicht nett und sagt in Hiob, das ist gelogen, das stimmt nicht. Ich wette, dass es nicht stimmt. Und den Rest der Geschichte müsst ihr in Hiob nachlesen. Wir sind ja heute in der Offenbarung. Ja? Eine spannende Geschichte, wie dann am Ende Gott tatsächlich Recht behält. Das ist das Wesen des Teufels. Er versucht, Gott davon zu überzeugen, dass niemand, der hier sitzt und auch ich, niemand von uns es wert ist, von Gott geliebt zu sein. Er versucht zu überzeugen und zu sagen, hey, guck mal, was du ihnen alles geschenkt hast, was für eine Ernte. Okay, der Backweizen, ich gebe zu, das ist echt ein Drama, ja. Aber viele andere Sachen, wie ich heute Morgen hörte, Zucchinis zum Beispiel, sind ja förmlich explodiert. Ja. Wir sind reich beschenkt und selbst die Brezel werden wir uns noch leisten können. Ja. Und Satan wird sagen, Gott, natürlich haben die dich lieb, die wären ja dumm, wenn nicht. Ja. Satan macht Menschen schlecht bei Gott. Und das ist genau, was Offenbarung auch sagt. Nachdem der Satan aus dem Himmel geflogen ist, heißt es: Ich hörte eine mächtige Stimme im Himmel rufen: Jetzt ist der Sieg errungen. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt. Die Herrschaft gehört ihm. Von jetzt an regiert der, den er als König eingesetzt hat, Christus. Denn der, der unsere Brüder und Schwestern anklagte, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Tag und Nacht beschuldigte er sie vor unserem Gott. Aber sie haben über ihn triumphiert, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat und weil sie sich ohne Rücksicht auf ihr Leben zur Botschaft von Jesus bekannten, bereit dafür sogar in den Tod zu gehen. Hier wird also genau das geschildert, was wir auch aus Hiob kennen. Satan klagt an, und zwar Tag und Nacht. Er klagt an, um Gott zu überzeugen, endlich seine Liebe zu uns aufzugeben. Und vielleicht kann man sich das wie einen Gerichtsprozess vorstellen. Und Satan wäre dann der Staatsanwalt. Er kommt mit einer riesigen Akte und sagt: Heute möchte ich den Fall Uli Neuenhausen aufrufen. Fangen wir gleich heute Morgen an. Ja. Und er wird die Akte öffnen und er wird vorlesen, was ich gedacht, was ich gefühlt habe, wo ich mit meinen Gedanken war, als ich eigentlich beten wollte, wo ich auf meine Frau nicht gehört habe und schlecht geantwortet habe oder was immer. Ja. Er wird eins nach dem anderen aufzählen und vielleicht noch schlimmere Dinge, weiter zurückgehen. Er wird Gott sagen: Ja klar ist Uli treu. Guck mal, der steht hier auf der Bühne, der hat viele Leute, die ihm zuhören und er verdient sogar noch Geld damit. Er wäre ja bescheuert, wenn er dich nicht anbeten würde. Versteht ihr, das ist Satan, Tag und Nacht. Und ob das stimmt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber er wird genug finden. Er wird genug finden, um die berechtigte Forderung zu stellen, dass Uli Neuenhausen hingerichtet werden muss. Und während er spricht, stelle ich mir vor, kommt eine Stimme von irgendwo rechts aus dem Dunklen des Gerichtssaals und sagt: Einspruch, euer Ehren. Und der Richter sagt: Einspruch stattgegeben. Der Staatsanwalt geht einen Schritt zurück und sagt: Moment mal, was ist hier los? Ja, das sind Fakten. Okay, dann nächstes, letzte Woche. Ja, oder vorletzte Woche, der Streit mit seinem Kollegen. Die blöde Bemerkung, die Uli in der Sitzung machte. Und wieder kommt eine Stimme: Einspruch, euer Ehren. Und wieder sagt der Richter: Einspruch stattgegeben. Und der Staatsanwalt wird immer wütender und sagt: Das kann nicht sein, ich habe so viel Beweise zusammen. Das kann nicht sein, dass alles abgeschmettert wird. Hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder. Wir sind in Offenbarung 12, das große Kapitel, das um den Drachen, den Teufel, den Antichristen geht. Und vielleicht fragt sich mancher: Klingt interessant, aber von was redet das? Ist das irgendwas, was jetzt schon gültig ist? Oder ist das die Endzeit in der Zukunft, die irgendwann mal kommt, mit der wir noch gar nichts zu tun haben? Betrifft uns das? Und ich möchte euch einen Text vorlesen aus Römer 8, der definitiv unsere Gegenwart ist und nicht unsere Zukunft. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Die Szene, die ich gerade geschildert habe, ist das, was heute im Himmel passiert. Das ist unser König Jesus. Was bedeutet es, dass er herrscht? Es bedeutet, dass er für uns eintritt. Wie kann das sein? Wie funktioniert das? Ich muss eine kleine Schleife drehen, damit wir das wirklich verstehen. Ein bisschen tiefer graben. Paulus sagt im Kolosserbrief, Kapitel 2, ihr wurdet zusammen mit Christus begraben, als ihr getauft wurdet. Lass uns ganz kurz bei diesem Bild stehen bleiben. Paulus hat hier ein Bild genommen, das von der Taufe, also die Vorstellung, ein Mensch wird untergetaucht, hier so ein großes Becken, er wird untergetaucht unter Wasser. Und er vergleicht das mit einer Beerdigung. Heftiges Bild für eine Taufe, oder? Aber er sagt, so wie ihr unter Wasser getauft wurdet, so wurdet ihr wie bei einer Beerdigung begraben. Wieso? Nun, die Taufe ist unter anderem ein Sinnbild für das Gericht, das über uns kommt. Das Gericht, das an uns vollzogen wird. Das Urteil. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und deswegen werden wir in der Taufe begraben, weil wir Sünder sind. Das Wunder in der Taufe ist, dass der Pastor euch wieder hochlässt. Eigentlich müsste er drücken und sagen, stirb, du Sünder. Warum kommt ihr wieder aus dem Wasser raus? Das schreibt Paulus hier. Ihr seid nicht alleine, sondern ihr seid mit Christus begraben. Das heißt, in dem Augenblick, wo du untertauchst, geht es nicht um magisches Wasser oder so. Versteht das nicht falsch, aber es zeigt, was in der geistlichen Welt passiert. In dem Augenblick, wo du untertauchst, gilt der Tod von Jesus Christus als dein Tod. Du stirbst mit ihm. Sein Tod ist dein Tod geworden. Und wenn du auftauchst, giltst du vor Gott und vor Gericht als jemand, der für seine Sünde bestraft worden ist, hingerichtet worden ist, der den Lohn für seine Sünde empfangen hat, den Tod. Deswegen sagt Paulus, wenn du aus dem Wasser kommst, bist du eine neue Kreatur. Klar, ich sehe jetzt nicht so neu aus, ja. Ich werde immer älter, im Gegenteil. Was neu ist, ist aber, wenn ich eine Sünde tue, dann ist die Strafe, die ich dafür verdient habe, schon an mir vollzogen worden, in meiner Vergangenheit. Ich bin schon jemand, der hingerichtet worden ist. Ich bin schon gestorben für diese Sünde. Und es gibt in der Zukunft keine Strafe mehr. Übrigens auch keinen Tod mehr. Wir werden zwar, wenn Jesus vorher nicht wiederkommt, sterben, aber das ist nur ein Übergang ins Leben. Es ist nicht der Tod, der uns festhält. Versteht ihr? Das Gericht ist Vergangenheit. Wunderbar, wie Paulus das hier sagt. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und achtet mal auf den nächsten Satz hier in Kolosser 2, wo es darum geht, was das mit dem Teufel zu tun hat. Durch diesen Schuldschein, der ans Kreuz genagelt ist, hat er die gottfeindlichen Mächte und Gewalten entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Also genau das, was Offenbarung beschreibt. Der Teufel verliert und fliegt raus. Auch hier in anderen Worten, Christus siegt, wir sind gestorben für unsere Sünde, es ist Vergangenheit, in der Zukunft gibt es nur noch Leben. Und wir werden nicht mehr angeklagt. Genau das hier in anderen Worten in Kolosser. Jetzt mal ganz praktisch zu uns. Was heißt das? Ich will euch ein paar Konsequenzen sagen. Die erste, ganz einfache. Wenn du vielleicht morgens im Bad vor dem Spiegel mal wieder seufzt über dein Scheitern, über das, was dir schiefgegangen ist, über Beziehungen, die du nicht richtig auf die Reihe kriegst, über ein Christsein, von dem du denkst, boah, da sind andere viel weiter als ich. In all den Jahren, was habe ich gelernt? Müsste ich noch viel geisterfüllter sein, nicht viel fröhlicher, viel mehr beten? Über die Unzufriedenheit damit, dass du nicht so bist, wie du dir wünschst, wie ein Christ sein sollte. Über das Gefühl von ungenügend sein, seine Ziele nicht erreicht haben, seine Träume nicht verwirklicht. Irgendwie das Gefühl, jeder Vers aus der Bibel klagt mich an. Wenn das morgens der Fall ist, dann sag bitte nein. Diese Stimme hat kein Recht in deinem Leben. Du wirst bitte nicht den Job übernehmen, den der Teufel verloren hat. Hör auf, dich anzuklagen. Das ist nicht dein Auftrag. Ja? Du hast keine Beauftragung, dich selber immer wieder unter Anklage zu stellen. Es ist erledigt, du bist gestorben mit Christus, fertig. Alles das, was dich frustriert, dafür ist deine Strafe schon in der Vergangenheit geschehen. Sie hätte dich treffen können wie eine Kugel bei der Hinrichtung, ist aber knapp an dir vorbei und hat Christus getroffen. Er ist derjenige, der deinen Tod, den du verdient hast, genommen und getragen hat. Hör auf, dich anzuklagen. Wenn da wirklich Sünde ist und der Heilige Geist will darüber mit dir ins Gespräch kommen, dann kannst du das leicht unterscheiden. Die Stimme des Heiligen Geistes von der Stimme der Selbstanklage oder auch der Stimme des Teufels. Wenn der Heilige Geist etwas mit erklären will, dann ist es konkret und klar. dann weißt du genau, um was es geht. Das Beispiel, was ich eben nannte, den Kollegen, den ich in der Sitzung beleidigt hatte, da brauche ich da immer ein paar Stunden, weil ich ja erstmal denke, ich war im Recht. Und dann wirkt der Heilige Geist so ganz langsam und ich merke irgendwann, okay, ich werde mit ihm ein Gespräch führen müssen. Und in dem Gespräch entschuldigte er sich für das, was er getan hat, und ich habe mich entschuldigt für das, was ich gesagt habe. Ja. Das war klar und konkret und es war auch ganz einfach. Hat keine 24 Stunden gedauert und alles war wieder gut und ist es auch bis heute. Das ist Heiliger Geist. Ja. Er sagt dir, das musst du klären und das musst du bekennen. Die Stimme der Selbstanklage ist unkonkret, sie ist diffus, nebelig, sie entwertet dich, sie nimmt dir deinen Mut, sie nimmt dir deinen Glauben, sie macht dich klein und du hast das Gefühl, dass du es einfach nicht schaffst. Das ist die Stimme, auf die du nicht hören darfst. Lass sie nicht zu und übernimm du nicht den Job des Teufels. Und das gilt natürlich noch viel mehr oder mindestens im gleichen Maße für die Anklage, die wir oft anderen entgegenbringen. Ja. Wir haben kein Mandat, einander zu verklagen. Wenn wir das anfangen, fangen wir an, den Job zu tun, den der Satan verloren hat. Wir verklagen einander nicht. Ich glaube, es gibt kaum ein Gebot, das so häufig im Neuen Testament genannt wird, wie verurteilt einander nicht. Wenn du denkst, dass jemand sündigt und er braucht Hilfe, um es zu merken, weil er sonst vielleicht sich selber oder anderen Schaden zufügt, dann sagt Jesus ganz einfach, geh zu ihm hin und sprich mit ihm unter vier Augen und sag ihm, was du beobachtest und wo du dir wünschst, dass er einen besseren Weg geht. Das kannst du machen. Aber nenne nicht seine Sünde als Gebetsanliegen beim nächsten Kaffee trinken. Ja, rede nicht darüber. Fang nicht an, ihn abzulehnen, Antipathien zu entwickeln, andere reinzuziehen. Fang nicht an zu klagen. Es ist leider ein fataler Mechanismus, dass Leute, die sich selbst verklagen, auch eher dazu tendieren, andere anzuklagen. Denkt immer daran, das war der Job des Teufels. Er ist dafür rausgeflogen. Ihr habt eine Riesenchance. Wenn ihr als Gemeinschaft, egal wo ihr seid, im Hauskreis, hier in der Gemeinde oder wo immer, wenn ihr als Gemeinschaft Räume schaffen könnt, in denen Menschen spüren, dass sie nicht mehr angeklagt sind, nicht mehr ständig unter Vorwürfen stehen, unter Urteilen stehen, sich beweisen müssen, irgendwie zeigen müssen, dass sie einen bestimmten Standard erfüllen, bevor sie das Gefühl haben, gemocht zu sein. Anklagefreie Räume in der Gemeinde, glaube ich, sind eine der stärksten missionarischen Kräfte, die eine Gemeinde haben kann. Das zieht an. Schaut euch in den Zeitungen, in den Medien um. Was gebetsmühlenartig jeden Tag runtergeleiert wird, ist, was ist passiert und wer war schuld. Ja, wer hat daran Schuld, wer hat daran Schuld, wer hat daran Schuld. Es gibt fast kein anderes Thema, außer die Sachen selber, die genannt werden. Immer geht es um die Frage, wer ist verantwortlich, wer hat die Schuld, wer muss verurteilt werden und so weiter. Wenn das in der Gemeinde aufhört, wenn Leute hereinkommen und merken, hier kann ich aufatmen, obwohl ich nicht perfekt bin und mein Leben noch nicht auf der Reihe habe und noch kämpfe und ringe und bei manchem nicht weiß, wie ich es anpacken soll. Ich glaube, ihr werdet so viel missionarische Kraft entwickeln, weil das ist das, wonach Menschen sich sehnen. Frei von Anklage und Verurteilung. Wunderbarer Text mitten in der Offenbarung. Aber warum eigentlich? Also war diese Offenbarung nicht irgendwas mit Endzeit, Katastrophen, Plagen, Kämpfen und am Ende besiegt Jesus Christus den Antichristen und es kommt ein Friedensreich. Was hat denn dieses Thema damit zu tun? Nun, Offenbarung 12 erklärt uns, freue dich Himmel, freut euch alle, die ihr im Himmel wohnt. Doch wehe dir Erde und wehe dir Meer. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen, rasend vor Wut, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Ich könnte jetzt sagen, das ist jetzt leider eine schlechte Nachricht für euch, aber es ist ja auch die Realität. Ihr habt einen Gegner und der ist euch auch noch überlegen. Es gibt einen Feind. Es ist keine Person, es ist nicht Fleisch und Blut, wie Paulus in Epheser 6 sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen. Es ist irgendeine geistige Macht. Man nennt es Teufel oder Satan. Aber es ist jemand, dem es immer wieder gelingt, uns Knüppel zwischen die Beine zu werfen, Sand ins Getriebe zu streuen und uns das Leben schwer und sauer zu machen, alleine oder auch in der Gemeinschaft. Ein Gegner. Es ist ein Gegner, der schafft, dass Kriege ausbrechen, dass Menschen über Menschen herfallen, der irrational Gewalt streut in der Welt, der die Lüge fördert. Es ist jemand, dem wir eigentlich nicht gewachsen sind. Und Offenbarung erklärt, warum. Vielleicht kann man sich so vorstellen, in dem Gerichtsprozess, in dem ich war, hat Christus für mich gesprochen und der Richter hat ihm Recht gegeben. Ich bin frei. Und jetzt gehe ich aus dem Gerichtssaal raus, ich trete in die Sonne vor dem Gerichtsgebäude, atme auf und sage, wow, ich bin frei, Halleluja. Und dann schaue ich ein bisschen rechts und sehe, so 20 Meter weiter steht auch jemand, das ist der Staatsanwalt. Und er wirkt nicht nur verärgert, der ist hochrot vor Zorn. Und ich ahne, ich bin zwar frei, aber er wird mir auf eine andere Art und Weise hier und da Schwierigkeiten machen. Ich ahne, dass es nicht ganz leicht werden wird mit dieser Freiheit. Und das ist, was die Offenbarung hier sagt, auch nochmal in Vers 17. Außer sich vor Wut darüber, dass ihm die Frau entkommen war, wandte sich der Drache gegen ihre übrigen Nachkommen, um mit ihnen Krieg zu führen. Mit allen, die Gottes Gebote befolgten und sich zur Botschaft von Jesus bekannten. Wir haben einen Gegner und dieser Gegner ist wütend, weil er verloren hat. Ich möchte das in einem Bild erläutern. Toni, jetzt kommt der Fußball. TSV Crailsheim, wie auch immer das geschehen ist, darf in der Allianz Arena gegen Bayern München spielen. Die Bayern natürlich stellen die C-Mannschaft, denken, ein kleines Trainingsspiel, hoffentlich nicht zu langweilig. Ja. TSV Crailsheim mit allen Fans, ich weiß nicht, wie viele Bewohner ihr habt, aber ein paar sind es, in Allianz Arena. Das Spiel geht los. Und dann passiert etwas, mit dem niemand rechnet, was unfassbar ist und überhaupt nicht in die Köpfe reingeht. Wie kann das sein? Am Ende der ersten Halbzeit steht es 25:0 für den TSV Crailsheim. Beide Mannschaften gehen in die Kabine zur Halbzeit. Beim Crailsheimer TSV Stimmung, ausgelassene Fröhlichkeit. In der Kabine der Bayern. Ein Schreien, der Trainer macht seine Leute rund. Wäscht ihnen die Köpfe, habt ihr sie noch alle? Kann das denn wahr sein? Man hört ihn über die ganze Arena brüllen. Ja. Nach der ersten Halbzeit kommt die Mannschaften wieder aufs Feld. Die Bayern geladen bis in die Haarspitzen. Und jetzt geht's rund. Jedes denkbare Foul, wo gerade mal der Schiedsrichter nicht hinschaut, Blutgrätschen, Nierenschläge, alles was geht. Und nach 20 Minuten in der zweiten Halbzeit, immer noch 25:0, aber jeder Crailsheimer Spieler humpelt. Aber er humpelt mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Er weiß, warum er humpelt, weil ein wütender Verlierer jedes Foul einsetzt, um vielleicht doch noch das Spiel rumzureißen, aber keine Chance mehr hat. Ihr habt gelacht zu Recht. Trotzdem glaube ich, dass das Verhältnis zwischen uns und Teufel mindestens so weit auseinander ist wie TSV Crailsheim mit Bayern München. Wir haben eigentlich gar keine Chance. Trotzdem ist er der Verlierer. Und er hat schon verloren. Und er weiß es und er ist wütend darüber. Und es kann sein, dass er uns fault. Und es kann sein, dass uns Dinge wehtun. Und dass uns manches nicht gelingt, was wir uns wünschen. Und dass wir manchmal verzweifeln daran, dass das Leben nicht einfach von Gott gesegnet und geradeaus und immer leicht und entspannt ist und Gemeinde nicht explodiert und wächst und Leute nicht auf uns hören und was auch immer. Und ich verzweifle noch mehr, wenn ich denke an Geschwister in Pakistan, wo plötzlich der Mob losbricht und zig Dörfer und Kirchen zerstört. Und ich denke, warum? Was habt ihr denn? Was haben sie euch denn getan? Oder im Iran, wo Christen verfolgt werden. Ich verzweifle auch, wenn ich höre, dass ein Iran die Hisbollah ausrüstet, um nach Israel unschuldige Menschen Raketen zu schicken und dort zu töten, wenn immer sie treffen können. All das ist das Foulspiel eines Verlierers. Auch ganz persönlich. Ich verzweifle, dass Menschen in meinem Werk Krebs kriegen und wir beten und trotzdem müssen sie da durch, dass sie krank werden, dass sie kämpfen müssen. Ich verzweifle, wenn Menschen ausbrennen, depressiv werden. Ich verzweifle, wenn ich sehe, was alles passieren kann. Aber Die Offenbarung erklärt uns all das, was passiert, und in der Offenbarung wird ja noch viel mehr genannt, ist nur das Wüten eines Verlierers. Es passiert ja, weil du der Sieger bist. Deswegen humpelst du. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr lächeln könnt. Ja. Paulus sagt das in Römer 8, von dem wir eben gelesen haben, in anderen Worten: Was kann uns noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Meine Güte, was ist denn das für eine Liste? Ich möchte nicht eins davon, ja? Und Paulus sagt, was kann uns trennen von Jesus und seiner Liebe? Gar nichts. Nichts von diesen Dingen. In all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Versteht ihr, wenn ihr in Not seid und in Angst und in Verfolgung und in Hunger und in Entbehrungen und in Lebensgefahr und das Schwert des Henkers, sagt Paulus, was soll's, du bist Sieger. Das ist ein kleiner Augenblick so, halt durch, du hast schon gewonnen. Du trägst einen überwältigenden Sieg davon, obwohl jeder andere, der es von außen sieht, es nicht so sehen würde und nicht so nennen würde. Ja, ich bin überzeugt, und das achtet mal darauf, die indirekte Anspielung auf den Satan und seine Mächte. Ja, ich bin überzeugt, schreibt Paulus, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die es geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Das eine, das, was euer Leben eigentlich ausmacht, das, was zählt und das, was eben dazu führt, dass euer Leben nicht endet mit dem Sterben, sondern weitergeht. Das eine, die Liebe Gottes in Jesus Christus zu euch. Das kann euch niemand nehmen. Niemand. Ihr seid Sieger. Und ich wünsche euch, dass ihr es nicht nur jetzt mit Freude so aufnehmen könnt, sondern auch gerade dann, wenn ihr gefault werdet, wenn es richtig, richtig wehtut. Denkt dran, das ist nur das Wüten eines Verlierers. Ihr seid Sieger. Christus wird euch durchbringen. Und irgendwann werden gerade diese Zeiten, wo ihr bis zur Grenze mit eurem Glauben gefordert werdet, werden gerade diese Zeiten das Lieblingsthema im Himmel sein. Und ihr werdet davon sprechen, was für ein Wunder, wie Christus uns durchgebracht hat. Offenbarung, ein Trostbuch und ein Ermutigungsbuch. Ja. Die Offenbarung möchte euch mit ganzer Kraft und allem, was sie hat, mitten in der schwierigen Situation zeigen, wie groß und wie viel größer Gottes Liebe ist, als jede Herausforderung, die euch begegnen könnte. Ich gebe euch eine Minute Zeit, einfach nochmal ein bisschen darüber nachzudenken, was es für euch bedeutet, und würde nachher nach der Minute dann mit einem Gebet abschließen. Lieber Vater im Himmel, wir können es einfach nicht fassen, dass deine Liebe so entschieden, so radikal für uns ist. Dass sich selbst unser Scheitern nicht stoppen kann. Selbst unser zu kurz kommen. Vater, du hast für alles gesorgt. Christus ist genug für uns, selbst wenn wir ungenügend sind. Du hast alles schon geklärt. Selbst die Sünde, die wir morgen tun werden. Es ist schon bezahlt dafür. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du im Blick auf diese Liebe, die du uns schenkst, unsere Liebe immer tiefer wurzeln lässt in Jesus Christus. Immer leidenschaftlicher werden lässt. Begeistere uns täglich neu, wenn wir kapieren, was das bedeutet, dass du ganz auf unserer Seite bist, dass Christus für uns eintritt, dass uns niemand mehr verklagt, dass wir frei sind. Und segne uns gerade in den herausfordernden und harten Zeiten. Und schenk die Gnade, dass unser Glaube auch in diesen Zeiten stärker wird und nicht schwächer. Du bist Hirte mit Stecken und Stab, selbst im dunklen Todestal. Auf dich bauen wir, Herr. Sei gepriesen. Wir lieben dich. Im Namen Jesu Christi. Amen.